Die Lesung ist heute aus Esra 1, 1 bis 5. Und im ersten Jahr, als Kyros König von Persien war, erfüllte sich das Wort des Herrn, das er durch Jeremia gesprochen hatte. Er entflammte den Geist des Kyros, sodass dieser die folgende Erklärung abfassen und dem ganzen Reich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu errichten. Wer unter euch seinem Volk angehört, sein Gott sei mit ihm, soll nach Jerusalem in Juda hinaufziehen, um das Haus des Herrn, des Gottes Israels, zu bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Aber auch die übrigen Einwohner aus all den Orten, in denen er als Fremder lebt, sollen ihn unterstützen mit Silber und Gold, mit Vorräten, mit Vieh und darüber hinaus mit einer freiwilligen Gabe für das Haus Gottes in Jerusalem. Und so machten sich die Anführer der Stämme Juda und Benjamin, die Priester und Leviten, sowie jeder, dem Gott den Geist entflammte, auf, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu errichten.
Salomo vollendete, was David vorbereitet hat. In der Predigtreihe durch die Chroniken, da sehen wir, wie die Rückkehrer aus dem Exil auf die wichtigsten Dinge für ihre Zukunft hingewiesen werden. Sie kamen in ein zerstörtes Land zurück und brauchten Motivation, um den Tempel neu aufzubauen. Mit diesem Auftrag vom König Kyros standen sie nun vor den Trümmern des Tempels. Was brauchen sie, um diese gewaltige Aufgabe zu meistern? Auch für uns ist diese Geschichte wichtig, um davon zu lernen. Wir haben schon mehrmals in der Gemeindeversammlung unsere neue Gemeindevision vorgestellt. Die heißt, wir sehen die CGD geprägt von Gottes Geschichte und durchdrungen von lebendigen Gemeinschaften. Aus Freude an Gott setzen wir unsere Gaben zu seinem Lob und zum Segen füreinander und unserer Umgebung ein. Also wie damals diese Rückkehrer, wollen auch wir uns von Gottes Geschichte prägen lassen und deshalb schauen wir sie genau an. Wer kann uns helfen? Wer gibt uns Weisheit? Bei wem suchen wir Hilfe? Auch Salomo stand vor der gewaltigen Aufgabe, das Volk Israel zu führen. Und da stellte Gott ihm die Frage, was willst du? Was wollen wir von Gott? Salomo fragte sich nicht, welche materiellen Dinge ihm fehlen, sondern er fragte, was brauche ich wirklich? Wie schaffe ich es, meine Aufgabe richtig auszuführen? Wir lesen in 2. Chronik 1 ab Vers 8. Salomo erwiderte, du hast meinem Vater David so viel Gutes getan und nun hast du mich an seiner Stelle zum König gemacht. Ich bitte dich, mein Herr und Gott, halte doch das Versprechen, das du meinem Vater David gegeben hast, denn du hast mich zum König über ein Volk gemacht, das so zahlreich ist wie die Staubkörner der Erde. Schenke mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich gute Entscheidungen fälle, denn wer wäre fähig, dein großes Volk zu regieren? Salomo trat mit der richtigen Einstellung in die Fußstapfen seines Vaters. Ja, er suchte Gottes Angesicht, seine Führung und wollte ihm dienen. Deshalb begegnete ihm auch Gott im Traum. Mit der Weisheit Gottes nutzte Salomo auch die guten Beziehungen, die sein Vater aufgebaut hatte. In diesen 5 Kapiteln lesen wir, wie David schon gute Handelsbeziehungen in den Libanon hatte und deshalb bat Salomo den libanesischen König Hiram, ihm Holz zu liefern und geschickte Handwerker zu schicken. Und er versuchte auch nicht, den Preis zu drücken, sondern versprach ihm eine gute Bezahlung mit Lebensmitteln, die vielleicht damals im bewaldeten Libanon nicht in solchen Mengen erwirtschaftet wurden. Salomo schrieb Hiram genau, was er vorhatte, und bezeugte Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde. Die Antwort von König Hiram war sehr erstaunlich. Wir lesen in 2. Chronik 2, 10 und 11, «Weil der Herr dein Volk liebt, hat er dich zu seinem König gemacht. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Er hat König David einen weisen Sohn geschenkt, begabt mit Klugheit und Verstand, der ein Haus für den Herrn und einen Königspalast für sich selbst bauen will.» Nun, Salomo konnte natürlich diese Sachen nicht alle mit eigenen Händen selber bauen. Deshalb verpflichtete er auch die in Israel lebenden Ausländer als Arbeiter, um in den eigenen Bergen Steine, Bausteine aus dem Felsen zu hauen und auf Maß vorzubereiten, dass sie später ohne Hammerschläge zusammengefügt werden konnten. Es war eine Meisterleistung der Planung und der Handwerkskunst. König Hiram unterstützte Salomo durch seine besten Arbeiter. Im 4. Jahr seiner Herrschaft begann Salomo den Tempel zu bauen. Nun, was wir daraus lernen können, ist die Frage: Bitten wir Gott um Weisheit und Einsicht und lassen wir uns von ihm zu führen, so dass Gott durch uns das machen kann, was er möchte? Beim Bau des Tempels stellt sich natürlich die Frage, was braucht es, um Gott richtig anzubeten? In unserem Predigtabschnitt gibt es viele Beschreibungen, wie der Tempel ausgestattet wurde. Diese 5 Kapitel stehen im Zentrum der Chroniken. Das zeigt auch, dass sie die zentrale Bedeutung haben. Es geht in der Bibel darum, dass wir Gott so kennenlernen, dass wir vor ihm still werden und ihn anbeten. Der Zweck des Tempels war die Anbetung Gottes. Alle Dinge, die im Tempel standen, dienten diesem einen Zweck, Menschen zur Anbetung Gottes zu führen. Wenn sie von außen kamen, war der erste Schritt die Reinigung. Es mussten Opfer für die Reinigung von ihren Sünden gebracht werden. Erst danach ging es hinein in die Tempelhalle zur Anbetung Gottes. Nun, heute feiern wir Palmsonntag. Und am Palmsonntag kam Jesus nach Jerusalem hinein. Er zog als Messias und König ein und als erstes jagte er dort im Tempel die Händler und Opfertiere aus dem Tempel hinaus. Denn das war ursprünglich nicht vorgesehen. Diesen Lärm sollte es im Tempel nicht geben. In der Schrift steht, Mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein. Und Jesus sagte, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das lesen wir in Lukas 20, Vers 46. Das gab natürlich Aufruhr. Da war die Frage, warum macht er das? Und die Pharisäer fragten ihn, woher nimmst du das Recht, so etwas zu tun? Fragten die Juden. Wenn du diese Vollmacht von Gott hast, dann beweise es uns durch ein Wunder. Nun gut, erwiderte Jesus, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und das war diese Aussage, die zum größten Gerichtsfehlentscheid der ganzen Weltgeschichte führte. Denn ein Unschuldiger, der nur Gutes für die Menschen tat, wurde anschließend gekreuzigt. Die Juden machten genau das, wozu Jesus sie aufgefordert hatte. Denn Jesus Christus redete hier von seinem Körper. Er opferte sich selbst am Kreuz für unsere Sünde, weil wir Menschen nicht an Gott glauben und auch nicht auf ihn hören. Er opferte sich, damit wir umkehren können und durch den Glauben gereinigt werden und so zur echten Anbetung Gottes kommen können. Und durch seine Auferstehung bewies er, dass sein Wort wahr ist und wir uns darauf verlassen können. Er zeigte uns, dass seine Auferstehungskraft durch den Glauben auch unser Leben reinigen und verändern kann. Nur dadurch können wir rechte Gemeinschaft mit Gott haben und ihn als unseren Vater im Himmel anbeten. Also, zu wahrer Anbetung ist auch Stille und Ruhe nötig. Deshalb vertrieb Jesus die Händler und Tiere aus dem Tempel. Unsere alltäglichen Geschäfte sollen uns nicht stören bei unserer Gemeinschaft mit Gott. Eine Anmerkung aus 1. Könige 6,7 weist uns auch darauf hin, da steht, die für den Bau verwendeten Steine wurden bereits im Steinbruch behauen, sodass das Gebäude errichtet werden konnte, ohne dass der Klang eines Hammers, einer Axt oder eines anderen Eisenwerkzeugs zu hören war. Der Tempel wurde also in Ruhe gebaut. Ja, vielleicht hörte man das Stöhnen der Arbeiter, wenn sie die schweren Steine an ihren Platz heben mussten. Aber es wurde keine Gewalt angewendet, um den Tempel wachsen zu lassen. Es brauchte viele Steine und es war anstrengend für die Arbeiter, so wie es auch heute viele Menschen braucht, um den Tempel Gottes weltweit zu bauen und wachsen zu lassen. Und auch heute noch ist es für die Mitarbeiter anstrengend. Nun, Gott baut heute noch durch und mit uns seinen Tempel. In der Geschichte über den Bau des Tempels in 2. Chronik, da gibt es viele Details. Und unter anderem in 2. Chronik 3,17 die Erwähnung, dass vor dem Tempel 2 Säulen aufgestellt wurden. Diese beiden Säulen ließ Salomo vor dem Tempel aufstellen, eine rechts, die andere links. Die rechte nannte er Jachin, die linke Boas. Jachin bedeutet, er macht fest und Boas, in ihm ist Stärke. Das zeigt uns, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott Sicherheit und Kraft bekommen. Nun, wie schon erwähnt, Salomo konnte nicht allein mit seinen eigenen Händen den Tempel bauen. Er brauchte Weisheit, um all das Baumaterial und Gold zu beschaffen. Und er brauchte auch Weisheit, um die Arbeiter so zu motivieren, dass sie ihre ganze Kraft für diesen Bau einsetzten. Und an dieser Stelle passt auch der Text aus Esra, den wir als Lesung gehört haben. Gott ist es eigentlich, der Menschen bewegt, der ihre Herzen anzündet, dass sie fähig werden, sich mit ganzer Kraft einzusetzen, dass sie das Ziel vor Augen haben, auch wenn sie vor einem Trümmerfeld stehen. Ja, Gott gab Salomo die Weisheit und Erkenntnis, sodass er die guten Möglichkeiten erkannte und die richtigen Mitarbeiter aussuchte. Und Jesus sucht auch heute noch Menschen als Bausteine des Tempels und als Mitarbeiter, die sich ganz für Gottes Reich einsetzen. Wir haben gesehen, dass Jesus seinen Körper als den wahren Tempel bezeichnete und in Epheser 1, 22 und 23 schreibt Paulus: Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Dieser Text zeigt uns, dass Gott auch heute noch seinen Tempel baut, indem jeder, der an Jesus Christus glaubt, ein Baustein ist oder anders gesagt ein Glied, ein Teil seines Leibes. Das zeigt auch, warum für Jesus Christus die Gemeinde so wichtig ist. Die Gemeinde ist Gottes Tempel, Gottes Wohnort. Und deshalb steht im Hebräerbrief 10,25: Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Das ist ein Vers, der auch heute noch gilt. Wir wissen, dass seit damals rund 2000 Jahre vergangen sind. Und wenn er damals schreibt, der Tag der Wiederkunft von Jesus rückt näher, dann sind wir heute 2000 Jahre näher dran. Jesus Christus erfüllt mit seiner Gegenwart die Gemeinde. Und deshalb lasst uns mit Freude dabei sein. Nun, Gottes Herrlichkeit wird sichtbar. Wir brauchen es, dass Gottes Geist uns ganz erfüllt. In 2. Chronik 5, 13 und 14 steht: Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm, und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen und priesen den Herrn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Das haben wir heute auch gesungen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus Gottes gegenwärtig. Wie wird Gottes Herrlichkeit unter uns sichtbar? Wie kann Gott seine Anwesenheit in unserem Leben sichtbar machen? Dadurch, dass wir uns von Gottes Geschichte und von Gottes Wort verändern und prägen lassen, dass wir aus seinem Wort lernen und uns vom Heiligen Geist erfüllen und verändern lassen. Jesus Christus soll in unseren Herzen wohnen und alles Unreine und Böse daraus vertreiben. Wenn er unsere Herzen erfüllt, dann hat alles Dunkel keinen Platz mehr. Wie wir auch in der Lesung am Anfang gesehen haben. Und so machten sich die Anführer der Stämme Juda und Benjamin, die Priester und Leviten, sowie jeder, dem Gott den Geist entflammte, auf, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu errichten. Herzen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sind entflammt. Deshalb bitten wir wie Salomo um Erfüllung durch Gottes Heiligen Geist, der uns Weisheit und Einsicht gibt. Denn durch ihn allein können wir Gott wahrhaftig anbeten. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass du durch das bewiesen hast, dass dies Wort stimmt, dass dies Wort Wort ist. Und du hast auch gesagt, dass die Wort uns frei macht. Du allein bist der, wo wir in unsere Herzen einladen wollen, damit du unser Leben erfüllen kannst, verändern kannst und deine Herrlichkeit auch in unserem Leben sichtbar wird. Ich will dich dafür loben und preisen. Amen.